Ungefähr 80% unserer Arbeit im Cockpit besteht aus sogenanntem Threat and Error Management. Wir sind dafür da, zu gucken, wo läuft was gut, wo könnte es schiefgehen, was ist der Plan B, was ist der Plan C, was ist der Plan D. In dem Punkt, wo es für uns nicht mehr managebar ist, weil es zu viele Sachen sind, die zusammenkommen, fliegen wir nicht. Mein Appell an jeden, der Flugangst hat, am besten sich mitteilen beim Einsteigen, der Crew Bescheid sagen, ich fliege nicht gern, kann ich vielleicht mal kurz dem Piloten Hallo sagen. In den allermeisten Fällen klappt das, wenn wir nicht zu busy sind und dann einfach nur zwei Worte wechseln, das kann so viel ausmachen, das ist wirklich meine Empfehlung. Deutschland ist ein wunderschönes Land von oben. Man ist auch immer wieder erstaunt, wie grün Deutschland ist. Ich habe auch ein Faible für sowas. Ne? Manche sind einfach da nicht so, dass sie das total begeistert oder vielleicht auch normal geworden. Aber ich bin wirklich wie so ein Kind im Süßigkeitenladen, wie man so sagt. Ne? Also ich kann das immer nicht fassen, wie schön das alles da draußen ist und nervt die Kollegen manchmal ein bisschen damit, was ich sage. Das gibt's doch nicht, guck doch mal.
Wie reist du? Das möchten wir in diesem Podcast rausfinden. Hi, ich bin Julia, ich bin Redakteurin beim Online-Magazin Reisereporter und ich nehme euch mit auf spannende Abenteuer rund um die Welt. Dafür spreche ich mit Reisenden über ihre bewegendsten Reiseerfahrungen. Wir schauen uns verschiedene Reiseziele genauer an und lernen die unterschiedlichsten Wege kennen, die vielen schönen Ecken unserer Erde zu erkunden. Jetzt mal Butter bei die Fische, wie wir hier so schön im Norden sagen. Wie oft habt ihr so eine Ansage schon im Flugzeug gehört?
Ja, meine Damen und Herren, liebe Kinder, nochmal ganz herzlich willkommen an Bord und guten Morgen aus dem Cockpit. Ich bin Neopilotin und ich fliege Sie heute nach Amsterdam.
Also ich bin wirklich schon häufig geflogen und ich habe noch nie eine weibliche Stimme aus dem Cockpit gehört. Und ich wette, vielen von euch geht's genauso. Wenn euch die Stimme allerdings bekannt vorkommt, dann folgt ihr meiner heutigen Gästin entweder auf Social Media oder ihr seid in den letzten Jahren tatsächlich schon mal mit ihr auf einer Kurzstrecke durch Europa geflogen. Bei mir ist heute die wundervolle Raya. Raya ist seit 10 Jahren Verkehrspilotin und zeigt uns heute nicht nur einen einzigartigen Blick auf ihren ganz besonderen Arbeitsplatz mit 270 Grad Panoramablick über den Wolken, sondern auch auf die Reiseform Fliegen. Was fasziniert Raya so am Beruf der Pilotin? Wie geht sie mit dem riesigen Druck um, den dieser Job mit sich bringt? Welche Reaktionen bekommt Raya als weibliche Pilotin? Wann sind Turbulenzen aus Ihrer Sicht wirklich gefährlich? Und welche Tipps kann Raya Menschen mit Flugangst oder Flugsorge mitgeben? Das und ganz, ganz viel mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Lasst uns loslegen. Podcast Crew ready for takeoff. Das ist Wie reist du? Mit Raya, die sich extra für die Folge übrigens in ihre Uniform geschmissen hat. Mit weißer Bluse, Krawatte und den 3 schönen goldenen Streifen auf den Schultern sitzt sie hier vor mir. Schön, dass du da bist, liebe Raya.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Julia.
Sehr gerne. Du, als wir uns verabredet haben fürs Interview, ne, da gingen die Nachrichten ungefähr so hin und her. Du hast mir erst geschrieben, Grüße aus Bilbao. Und dann habe ich zurückgeschrieben und 2 Stunden später schreibst du, ja, jetzt Grüße aus Warschau übrigens.
Genau.
Es geht ja bei dir echt im Stundentakt hin und her. Zwischen welchen Touren erwische ich dich denn jetzt gerade? Wo bist du?
Du hast total recht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, dieses Arbeitsleben, so dass ich während meiner Arbeitszeit heute hier und morgen da bin oder auch mal an den 3 verschiedenen in den Ländern an einem Tag. Jetzt gerade bin ich tatsächlich länger nicht geflogen, weil ich mich gerade in der Umschulung befinde. Ich bin ja 10 Jahre Kurzstrecke jetzt geflogen, minus Corona, und schule gerade um auf die Langstrecke. Und das bedeutet, dass man in vielerlei Hinsicht neue Dinge lernen muss, verschiedene Schulungen machen muss. Einmal lernt man einen neuen Flugzeugtyp kennen und man muss sich auch damit auseinandersetzen, was es beispielsweise bedeutet, über einen Ozean zu fliegen. Da stehen dann auch andere Herausforderungen an. Da bin ich jetzt gerade im Training, deshalb ist mein letzter Flug leider schon ein paar Wochen her.
Aufregend. So klingt auch das Pilotenleben nach einem absoluten Traumjob, heute hier, morgen dort, du hast es gerade schon gesagt. Ist er ja auch für dich. Wir werden heute aber trotzdem über alle Seiten dieser schönen Reiseform sprechen. Kannst du dich denn noch an den Moment erinnern, als du wusstest, ich möchte, vielleicht sogar ich muss Pilotin werden, was anderes gibt's nicht für mich?
Genau. Ja, also es war bei mir tatsächlich nicht dieser eine Moment. Ganz viele Pilotinnen und Piloten haben den, so einen Schlüsselmoment, und den hatte ich nicht. Ich weiß nur noch, dass ich so 12 oder 13 war, und da habe ich mir das irgendwie in den Kopf gesetzt. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was mich dazu gebracht hat oder warum. Das war einfach so ein inneres Wissen. So, das will ich machen und ich will nichts anderes machen. Und ab dem Moment habe ich ja, mir den Kopf zerbrochen, wie ich das schaffen kann und habe alles dafür gemacht. Also ich war immer schon sehr ehrgeizig. Das ist natürlich auch immer so ein Segen und ein Fluch, wenn man eine Sache will und wirklich nichts anderes. Ich erinnere mich, dass ich damals noch überlegt habe, ob ich vielleicht als Plan B Fluglotsin werden möchte und habe dann da auch diese Einstellungstest gemacht. Aber ja, ich bin dann so froh, dass es dann doch mit dem Cockpit geklappt hat, weil das habe ich echt nur alibi-mäßig gemacht, weil alle Leute ja immer sagen, man braucht einen Plan B, aber ich hatte keinen und ja, ich hätte auch nichts anderes machen möchten.
Was ist es, was dich so fasziniert am Fliegen?
Also der Job besteht ja gar nicht nur rein aus dem Fliegen, sondern das ist ein Beruf, der ganz verschiedene Fähigkeiten fordert. Man denkt immer als erstes an dieses technische Verständnis oder Menschen denken, oh, man muss gut sein in Mathe und Physik. Man muss aber vor allem zwischenmenschlich gut sein. Man muss ein guter Teamplayer sein, man muss in der Lage sein, eine ganze Crew zu führen. Es gibt ja neben mir auch noch den Kapitän oder die Kapitänin im Cockpit, der die dann das letzte Wort hat oder letztendlich auch die Führungskraft ist. Aber ich als Erstoffizierin oder First Officer, also Co-Pilotin, wie man früher gesagt hat, bin da auch mit in der Führungsverantwortung. Und das ist eine ganz eigene Herausforderung. Wir haben an Bord ja auch noch die besondere Situation, dass wir nicht einfach nur ein Team sind, was irgendwie zusammenarbeitet, indem es an einem Tisch sitzt und ein Projekt erarbeitet, sondern wir haben eine geschlossene Tür, wir haben diese längliche Röhre, wir haben ganz viel Distanz zwischen hinten im Flugzeug und vorne, wo man dann auch über Telefon beispielsweise kommuniziert. Das bringt ganz andere Herausforderungen mit sich, was so dieses Teamwork angeht und auch die Kommunikation. Da muss man also sehr gut sein. Man muss auch sehr stressresilient sein und so gibt es halt ganz unterschiedliche Dinge. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, was mir an dem Job so gut gefällt, es ist genau diese Mischung. Also ich könnte nicht, nur weil ich technisches Interesse habe, Ingenieurin sein. Ich bewundere alle Ingenieure und Ingenieurinnen da draußen, aber das wäre mir, glaube ich, da zu spezifisch. Ich könnte auch nicht nur in einem Job arbeiten, wo ich mit Menschen zu tun habe. Ich könnte nicht gut in einem Büro arbeiten. Mhm. Und diese Mischung zu sagen, kein Tag ist wie der andere und ich habe einen ganz besonderen Arbeitsplatz. Ich habe natürlich auch diese unfassbare Aussicht jeden Tag, die ich immer noch nicht fassen kann, auch nicht nach 10 Jahren. Und ich bin in einem Serviceberuf und ich kann mit einer Crew einfach tolle Arbeitstage erleben. Das ist so diese Mischung, die es für mich total magisch macht und auch wie kein anderer Job.
Schön. Jetzt möchte ich es auch werden. Na toll. Ich glaube, ich bin zu klein.
Du hast auch so einen tollen Job. Ich bewundere dich auch so für deinen Job.
Das ist lieb, danke. Bei mir war es ähnlich. Ich habe genauso früh gewusst, was ich möchte. Zwar über Umwege dann, ne, so Theater. Ich möchte irgendwie im Mittelpunkt, ich möchte reden, ich möchte schreiben. Ne, das war schon immer so. Wow. Bei mir hat das dann auch ganz, ganz früh angefangen. Schon mit 13, 14 in den Theatergruppen. Wann hast du mit dem Fliegen angefangen? Bist ja auch nicht jetzt irgendwie in die Pilotenschule gegangen und dann in so einen Airbus gestiegen, sondern meistens geht da ja was vorweg.
Genau, also ich habe ja gesagt, so seit ich 12, 13 bin, wollte ich das unbedingt machen. Und dann habe ich mich auch ganz früh damit auseinandergesetzt, was ist das Erste, was ich machen kann in der Fliegerei. Und das ist das Segelfliegen. In Deutschland kann man damit anfangen, wenn man 14 ist, was ja sehr, sehr jung ist dafür, um allein ein Flugzeug zu fliegen. Ich fand es damals total cool. Ich durfte dann mit 14 noch nicht anfangen, weil ich erstmal meine Eltern überzeugen musste, weil das nicht ganz billig ist als Hobby, dass ich das auch ernst meine. Und dann habe ich eine Saison lang da am Flugplatz nur zugeschaut und Freunde gefunden und bin jedes Wochenende nur da gewesen, Samstag und Sonntag. Und dann haben sie es mir natürlich geglaubt und mich auch angemeldet. Und dann mit 15 habe ich dann angefangen mit Segelflug. Also nicht motorisiert, reines Gleiten in der Luft und einfach das absolute Basisding, wenn es um Fliegerei geht, wo man so die Grundlagen lernt. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein Vereinssport, wo du einfach auch sehr, sehr viel als Mensch lernst. Das Arbeiten in der Gruppe. Und das ist ja auch ein sicherheitskritischer Sport. Also da ist es wirklich wahnsinnig wichtig, auf die Flugsicherheit zu achten und auch da früh herangeführt zu werden. Davon habe ich sehr profitiert damals, ja.
Kannst du dich dann noch an deinen ersten Passagierflug erinnern? So richtig als First Officer. Bist du dann ins Flugzeug gegangen und hast gesagt, hallo, ich bin Raya, ich bin ihre Pilotin heute. Das ist übrigens mein erster Flug. Ich wünsche uns allen viel Glück. Oder wie macht man das?
Also ich glaube, auf dem ersten Flug habe ich noch keine Passagieransage gemacht. Das kam dann später erst dazu. Ich sollte vielleicht vorweg schicken, dass man nicht einsteigt und dann vom allerersten Flug an alles in Anführungszeichen ganz normal läuft, sondern wir haben auch ein sogenanntes Line-Training. Das bedeutet, das ist so ein Training on the Job. Da fliegt man mit einem Kapitän oder einer Kapitänin, die Trainer sind. Mhm. Zusätzlich, und dann ist das so, ja, so Training on the Job, also ein Ausbildungsflug, und dadurch, dass das so eine frühe Phase ist und man da rangeführt wird, wie es im echten Leben ist, habe ich am ersten Flug noch keine Ansage gemacht. Ich weiß aber noch, dass der Flug nach Malaga ging. Und das war sehr, sehr besonders, das weiß ich noch. Also meine allererste Landung, ich habe jetzt nicht mehr alle Details im Kopf, aber ich weiß noch, als wir beim Take-off dann Schub gegeben haben, die Gase reingeschoben haben, dass ich wirklich so einen Moment hatte von, oh my God, it's happening. Also so wirklich, was man sich so lange gewünscht hat, dass man wirklich denkt, jetzt passiert's. Ja, war sehr, sehr schön.
Ja, glaube ich. Und ich habe gerade schon vermutet, dass ich zu klein bin. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Was für Auswahlkriterien gibt es denn so generell, wenn man Pilot oder Pilotin werden möchte?
Oh, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, was da jetzt zum Beispiel, was die Größe angeht. Der Gesetzgeber sagt, also es gibt meistens Vorgaben vom Gesetzgeber und dann nochmal je nach Airline. Das kann sich dann so ein bisschen unterscheiden. Prinzipiell ist es eigentlich so, dass hier in Deutschland alle Airlines und ich glaube mittlerweile auch viele Flugschulen diesen sogenannten DLR-Test fordern. Das ist ein Test, der beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum abgelegt werden muss. Das ist so eine Art ja Eignungstest für PilotInnen. Mhm. Da kommt es auf ganz verschiedene Sachen an. Natürlich auch technisches Verständnis und Mathe, aber auch die sogenannten, wir nennen
okay,
das
okay, dann wäre ich raus.
Ja, aber du lachst. Kann ich dir gleich erzählen. Ich stand in der 8. Klasse 6 in Mathe. Also wenn man nochmal neu anfängt und dem Ganzen nochmal eine neue Chance gibt, dann kann es klappen. Aber genau, da geht es also auch um Dinge, die wir psychomotorische Skills nennen. Dazu gehört zum Beispiel auch Reaktionsschnelligkeit. Ja. Wenn du beispielsweise viele Instrumente angucken musst, dass dir auch eine kleine Änderung am Rande deines Sichtfelds auffällt. Solche Dinge, also peripheres Sehen, Multitasking, Erinnerungsfähigkeit, solche Dinge werden da auch überprüft. Also da gibt es schon ein relativ spezifisches Anforderungsprofil für PilotInnen und auch natürlich diese Stressresilienz, ne? Also auch wirklich mit Druck aushalten können oder wenn dir mal Dinge nicht gelingen, trotzdem weitermachen und nicht die Flinte ins Korn werfen. Solche Dinge sind wichtig, ja.
Wahnsinn. Also wirklich, dieser Beruf ist ja an sich schon so, wo man schluckt und sagt, oh, du bist Pilotin. Und wenn ich jetzt im Hintergrund, also alleine schon durch dein Auftreten, du hast jetzt gerade auch deine Uniform an, ich fühle mich underdressed. Ach, und Quatsch. Wirkst einfach so professionell und dann erzählst du, was es dafür alles braucht. Puh, da muss ich aber doppelt schlucken.
Ja, aber weißt du, ich denke mir immer, das klingt dann meistens so viel hochtrabender, als es in der Praxis ist. Letztendlich sind wir zwar professionell, aber genauso professionell, wie du in deinem Job bist. Und je mehr du über deinen Job erzählen würdest, desto mehr würde mir ja auch die Kinnlade runterstehen, was alles dahinter steckt und welche Details es gibt. Von daher, ja, natürlich gibt man sich Mühe, aber wir sind letztendlich ja auch alle nur Menschen mit Ecken und Kanten und Macken und von daher.
Ja.
Ja.
Fliegen ist ja auch sowas, was total vielen Menschen Angst macht oder zumindest ein mulmiges Gefühl, weil ja so viel auch außerhalb unserer Kontrolle liegt, zumindest als Passagier. Ich hoffe nicht so viel außerhalb deiner Kontrolle. Aber auch ihr legt eure Hände ja teilweise auch sehr, sehr stark in die Technik. Sehr häufig denke ich, wenn ich in einen Flieger steige, hoffentlich weiß mein Pilot, meine Pilotin, was er oder sie tut. Spürst du diesen Druck?
Also im Alltag nicht unbedingt. Also ich möchte jetzt nicht für alle Pilotinnen und Piloten sprechen, aber ich glaube, dass uns schon ein Element verbindet, und das ist, dass man schon das so ein bisschen in sich haben muss, auch gut performen zu wollen. Also man möchte einen guten Job abliefern und man macht jetzt seine Arbeit nicht mal so larifari, weil man heute keinen Bock hat oder so. Also man hat diesen Anspruch an sich selber, egal ob ich heute Lust habe oder ob es schönes Wetter ist oder Regen ist, so wenn ich zur Arbeit gehe, dann meine ich das ernst, und das schulde ich natürlich auch den Passagieren und meiner eigenen Crew und letztendlich ja auch mir selbst. Von daher ist da, glaube ich, schon immer dieses Level der Professionalität. Und ich kann das total verstehen, dass es viele Leute gibt, die nicht gerne fliegen, weil sie Angst haben davor. Und das ist natürlich auch total logisch, weil das so eine ungewohnte Umgebung ist. Viele haben ja auch diese klaustrophobischen Anwandlungen, wenn dann die Türen zugehen. Das kann ich absolut verstehen. Fun Fact, sehr, sehr viele Menschen, die Flugangst haben, sitzen in der Business Class und sind normalerweise selber Manager oder Entscheider, die einfach sich wahnsinnig schwer damit tun, die Verantwortung abzugeben. Kann ich auch total verstehen. Du sagst, wir legen unsere ja unser eigenes Leben auch so ein bisschen in die Hände der Technik. Da stimme ich dir bedingt zu. Also natürlich ist in so einem großen Flieger, in dem es wahnsinnig viele Systeme gibt, auch ganz viel automatisiert, was uns dann unterstützt, weil wir einfach im Reiseflug zum Beispiel auch wirklich andere Dinge zu tun haben, als jetzt manuell die ganze Zeit zu fliegen. Dafür gibt es den Autopilot, nicht weil wir das nicht können oder weil wir keinen Bock haben, sondern weil es einfach Sinn macht, dass wir die Hände frei haben, um uns beispielsweise Gedanken machen zu können über den Anflug, über die Landung, wie ist das Wetter in unserem Flughafen, wie ist das Wetter in unseren Ausweichflughäfen. Das sind alles Dinge, die wir im Vorfeld checken. Und ungefähr 80% unserer Arbeit im Cockpit besteht aus sogenanntem Threat and Error Management. Damit meine ich, dass wir zu 80% damit beschäftigt sind, in die Zukunft zu blicken, vorzuplanen, zu überlegen, was könnte schiefgehen, wo sind potenzielle Gefahren, wo sind Risiken und wie können wir das managen, wie können wir dagegen arbeiten. Das ist unser Job. Also wir managen diese Gefahren, die es immer irgendwo gibt. Also es gibt zum Beispiel immer das Thema Wetter. Es gibt schönes Wetter, aber es gibt eben auch komplexe Wettersituationen, Gewitterlagen oder so. Und da müssen jetzt die Passagiere keine Angst haben, nur bei dem Wort Gewitter, weil dadurch, dass wir diese Risiken managen, bedeutet das, dass wir uns damit auseinandersetzen, wo sind die Gewitter und wie können wir dran vorbeifliegen? Sprich, wie können wir es vermeiden? Das ist das Managen. Und es gibt für mich immer so eine ganz simple Rechnung. Natürlich ist es in echt immer komplexer, aber für mich ist es im Kopf doch immer darauf runterzubrechen, zu sagen, wir managen diese Gefahren, wir sind dafür da, zu gucken, wo läuft was gut, wo könnte es schiefgehen, was ist der Plan B, was ist der Plan C, was ist der Plan D. In dem Punkt, wo es für uns nicht mehr managebar ist, weil es zu viele Sachen sind, die zusammenkommen, fliegen wir nicht. Ich hatte das letzten Winter diese Situation, wo es in München, wo ich ja stationiert bin, dieses unglaubliche Schneechaos gab. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da lag meterhoch Schnee am Flughafen. Es war komplettes Chaos. Und es kamen ganz viele Sachen zusammen. Wir haben stundenlang am Gate gewartet, dass wir den Flug endlich starten können. Und dann hat sich währenddessen das Wetter tausendmal geändert. Wir hatten eigentlich stundenlang im Cockpit am Boden zu tun und haben nur geguckt, was können wir tun, wie ist der Fahrplan, wie geht's weiter. Dann durften wir irgendwann wirklich zurückstoßen und losrollen. Und auf dem Weg zur Startbahn haben wir entschieden, dass wir es nicht machen. Und wir sind wieder zurückgerollt. Wir haben eine Ansage gemacht. Die Gäste sind ausgestiegen, obwohl sie stundenlang ganz tapfer an Bord gewartet haben. Und wir haben den Flug gecancelt. Warum? Weil es in dem Moment nicht mehr managebar war für uns. Oder nicht mehr so, dass wir beide Hände dafür ins Feuer hätten legen können, diesen Flug sicher durchzuführen. Und dann ziehen wir uns den Schuh auch nicht an. Also wir gehen keine Risiken ein.
Das ist gerade, ich glaube, nicht nur für Menschen mit Flugangst, sondern auch generell für jeden Passagier eine sehr erleichternde Nachricht sozusagen, dass man sich nicht immer auf die Technik und auf euer Flugkönnen auch verlässt und auf all das, was passieren kann, sondern ja, tatsächlich dann auch den Kopf immer noch dabei hat.
Total. Also wirklich, die Leute neigen dazu, zu überschätzen, wie viel die Technik macht und zu unterschätzen, wie viel wir machen. Also das Flugzeug fliegt sich nicht selber. Wir fliegen das Flugzeug. Wir treffen die Entscheidungen, die dazu führen, dass das Flugzeug fliegt oder eben auch nicht fliegt und wie es fliegt und wohin es fliegt. Und nochmal, wir führen Flüge nur dann durch, wenn wir absolut sicher sind, dass die Sicherheit aller Passagiere und der Crew an Bord gegeben ist. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen drüber und da gibt es kein Kompromisse machen und heute mal ein bisschen weniger. Egal, was für eine Wetterlage, egal, was für ein Tag, egal, wie du selber drauf bist an dem Tag, das ist nicht verhandelbar. Punkt. Und das ist natürlich sowas, was man als Passagier vielleicht nicht so verinnerlicht hat, was man aber gerne verinnerlichen kann, weil dafür sind wir da.
Ja. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu diesem Gefühl. Jetzt hast du gerade die Technik und den Menschen im Cockpit auseinander gefriemelt und uns erklärt. Lass uns nochmal ein bisschen in deinen Kopf schauen. Was ist das für ein Gefühl, so viele Menschenleben dann aber ja tatsächlich doch, auch wenn abgewogen, in der Hand zu haben?
Ja, das kann man ehrlich gesagt gar nicht so beschreiben. Es ist natürlich so, dass wenn ich jetzt selber fliege, manuell starte, lande, dann ist das nicht total präsent in jeder Sekunde, weil ich mich einfach auf andere Sachen konzentrieren muss. Trotzdem ist es natürlich immer im Hinterkopf und ich bin vom Typ, auch da kann ich nicht für andere sprechen, ich bin vom Typ einfach jemand, ich brauche einen Job mit Verantwortung für Menschen. Das war für mich immer gesetzt. Das ist auch ein essentieller Pfeiler für mich an dem Job. Also ich muss irgendwie in charge sein, wenn es um diese Sicherheit für Menschen geht. Und das ist auch das, was ich eben erzählt habe. Das ist was, worin ich sehr aufgehe. Im Alltag dominiert es jetzt nicht mein Bewusstsein in jedem Moment. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist eher sowas, was selbstverständlich ist, also ein selbstverständliches Leitmotiv in der Arbeit und dadurch auch etwas in den Hintergrund tritt, weil es ja nicht zur Verhandlung steht. Andere Dinge werden ja die ganze Zeit debattiert, wir müssen die ganze Zeit Entscheidungen treffen. Da muss ich keine Entscheidung treffen, das steht. Also Safety First steht. Genau, von daher ist es jetzt gar nicht so immer im Bewusstsein. Aber es macht wahnsinnig Spaß, muss man wirklich sagen, weil man einen großen Unterschied machen kann. Gerade für Menschen, die Angst haben. Beispielsweise, wenn die mal vorher vor dem Flug, also zum Beispiel beim Boarding oder nach dem Flug oder beim Aussteigen, kurz ins Cockpit kommen, kurz Hallo sagen. Das kann einen riesen Unterschied machen. Gerade vor dem Flug für Menschen, die Flugangst haben. Also wirklich mein Appell da draußen an jeden, der Flugangst hat. Am besten sich mitteilen beim Einsteigen, der Crew Bescheid sagen, ich fliege nicht gern, kann ich vielleicht mal kurz dem Piloten Hallo sagen. In den allermeisten Fällen klappt das, wenn wir nicht zu busy sind. Und dann einfach nur zwei Worte wechseln, das kann so viel ausmachen. Ja. Das ist wirklich meine Empfehlung.
Diese Nähe, die du da jetzt gerade schaffst, die schaffst du ja auch über deinen Instagram-Kanal. Das ist natürlich eine ganz, wenn auch manchmal sehr schwierige Plattform, aber in diesem Fall eine sehr, sehr schöne Plattform, um eben genau das, was du sagst, diese Schranke, ne, diese Tür zwischen Cockpit und Passagieren mal ein bisschen zu öffnen. Und ich finde es so schön, dass du da eben nicht nur die, wie es bei Instagram ja oft üblich ist, ne, diese super schönen Momente zeigst, sondern eben auch die Kehrseite. Zum Beispiel sprichst du sehr offen über deine Selbstzweifel, die du mal hattest. Jetzt wirkst du nicht mehr so. Das machen 10 Jahre Erfahrung wahrscheinlich. Womit hast du am Anfang gehadert?
Ich muss vorwegschicken, dass das heute immer noch hin und wieder der Fall ist. Also wie du schon sagst, natürlich, je mehr Erfahrung man gewinnt im Job, desto mehr Sicherheit gewinnt man auch und desto mehr weiß man auch, dass man sich auf sich selbst und seine Skills auch verlassen kann. Aber das kommt immer mal wieder und ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Leute, auch dieses Imposter-Syndrom, Hochstapler-Syndrom, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, also dieses Gefühl, das ist auch komplett branchenunabhängig, dieses Gefühl, dass ich mich ja eigentlich hier nur so durchgemogelt habe in den Job, wo ich jetzt gerade bin und irgendwann kommt der Tag, wo ich sozusagen enttarnt werde oder wo jemand rausfindet, dass ich doch gar nichts kann und dann fällt alles in sich zusammen. Das kennen ganz, ganz viele Leute, das Gefühl und das, da bin ich auch regelmäßig von betroffen, auch heute noch. Das ist einfach so ein Phänomen, das ja, das kommt und geht und das hatte ich früher noch sehr, sehr viel stärker. Ich war sehr unsicher. Ja, das war, glaube ich, immer so ein bisschen in mir, dass ich immer dachte, ich muss eigentlich jeden Tag aufs Neue meinen Platz im Cockpit oder auch schon im Training neu verteidigen. Und ich weiß nicht genau, woher das kommt. Ich glaube, gerade bei Mädels kommt es viel einfach auf, auch gesellschaftlich, also aufgrund dieser Rolle, die uns zugeschrieben wird oder dass bei uns gerade in männerdominierten Jobs einfach mehr Fragen kommen, mehr Nachfragen, mehr Zweifel bei Frauen. Aber auch insgesamt, ich glaube, das ist einfach, wenn du dir das selber noch nicht 100%ig glaubst, dass du das verdient hast und dass du auch kompetent bist und jedes Recht hast, hier zu sein, auch an einem schlechten Tag, dass sich das nicht disqualifiziert. Das ist, glaube ich, sowas, was man verinnerlichen muss. Und ich sag dir, wie es ist, ich arbeite auch immer noch dran hin und wieder. Also ist, wie gesagt, wesentlich besser geworden. Aber ich habe auch noch so Tage und ich glaube, es ist auch wichtig, das zu normalisieren. Also das darf auch mal da sein. Mir persönlich hilft auch immer Bewegung. Also jede Form von Sport, um das auch so ein bisschen aus dem Nervensystem wieder rauszukriegen, diese Anspannung. Das sind bis jetzt eigentlich so meine Coping-Mechanismen, sage ich mal, was mir dann ganz gut weiterhilft. Aber ich finde es zutiefst menschlich und es sollte normalisiert werden.
Ja. Was machst du denn an so einem schlechten Tag? Und ich spreche jetzt nicht davon, dass du nach dem Flug, wenn irgendwie das Adrenalin nachlässt und du sagst, es war jetzt aber stressig, jetzt muss ich aber morgen mal mir die Zeit nehmen, ein bisschen Selfcare machen und joggen gehen, sondern wenn du morgens aufstehst, du weißt, du hast heute einen Flug und du fühlst dich psychisch einfach komplett K.O., wo jeder andere von uns sagt, oh, ja gut, die 8 Stunden am Laptop, die werde ich wohl schaffen oder eben, ich lass mich mal krank schreiben und erhole mich mal. Wie gehst du damit um? Kann man sich auch so einfach mal krank melden?
Total. Das ist total wichtig sogar. Und das ist tatsächlich auch viel, viel liberaler gehandhabt als in jedem anderen Job, den ich kenne. Einfach weil so viel von dieser Flugsicherheit auch da dran hängt. Der Gesetzgeber sagt, dass ich verpflichtet bin, sobald ich Zweifel habe, an meiner Fitness zu fliegen, das kann körperlich und das kann auch geistig sein, mich krank melden muss. Sprich, der Zweifel reicht aus. Es muss nicht so sein, dass ich eine handfeste Grippe habe und es keine Chance gibt, sondern es reicht, wenn ich morgens aufstehe und denke, boah, ich weiß nicht, ob meine Nebenhöhlen frei sind, ich irgendwie sowas, ne? Das reicht schon, dass ich verpflichtet bin, mich krank zu melden. Und dadurch wirst du auch, wenn du jetzt, sag ich mal, mehr Kontakt zu Pilotinnen und Piloten hättest, würdest du auch sehen, wie leicht eine Erkältung nur sein muss, dass wir uns krank melden. Und das ist halt nicht, weil wir schwänzen, sondern weil wir es A, machen müssen und B, weil es einfach auch sehr schnell sehr viel gefährlicher werden kann an Bord. Gerade alles, was mit Erkältungen zu tun hat, weil die Luftfeuchtigkeit viel geringer ist. Ne? Diese Luftdruckunterschiede, all diese Dinge, da macht man einfach keine Experimente mit. Jeder erfahrene Pilot, jede erfahrene Pilotin wird mir da zustimmen. Und was jetzt das Geistige angeht oder zum Beispiel auch das Thema Müdigkeit, da ist es tatsächlich so, dass es dafür noch eine andere Kategorie gibt. Und zwar können wir uns nicht nur krank melden, sondern wir können uns auch unfit melden oder bei vielen Airlines heißt es auch Fatigue melden, also aufgrund von Müdigkeit quasi aussteigen. Das ist eine andere Form von sich nicht fit fühlen, diesen Job ohne Wenn und Aber zu 100% ausführen zu können. Jeder kann ja mal eine schlechte Nacht gehabt haben, ne? Oder man weiß nicht warum, man konnte nicht einschlafen, solche Dinge. Und da ist es halt in deiner eigenen Verantwortung, da auch dann anzurufen und dich abzumelden und auszusteigen für den Tag. Also da gibt es wirklich ganz klare Policies für und das ist auch super wichtig, weil damit steht und fällt natürlich auch ganz, ganz viel von der Flugsicherheit. Und dadurch, dass wir diese Freiheiten haben und da auch gar kein Druck hinter ist, also da würde auch niemand am anderen Ende fragen, so, ja, du meldest dich krank, was hast du denn? Mhm. Oder irgendwie diskutieren. Es ist wirklich nur, ich rufe an, sag, hi, hier ist Raya, ich muss mich krank melden für heute. Die einzige Nachfrage, die kommt, ist ja, soll ich dich für morgen auch noch rausnehmen? So, also Wahnsinn. Von daher, das ist wirklich sehr, sehr liberal, aber eben aus gutem Grund.
Ich möchte diese Policy in allen Berufen haben. Mhm. Weil ich finde, also wirklich, ich mir fällt gerade so ein Stein wirklich vom Brustkorb hier runter, weil ich mir denke, wie schön wäre es in so vielen Berufen, wo wir uns auch unberechtigterweise sehr häufig so ein Druck oder so ein Druck ausgeübt wird auf uns. Da spreche ich, glaube ich, für ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie schön wäre es, wenn man sich nicht nur krank, sondern unfit melden könnte. Ja, na klar, voll. Würden es ein paar Leute wahrscheinlich ausnutzen, aber ne, oh Gott, das wäre so schön.
Natürlich, es gibt so viel mehr noch als diese körperlichen Krankheiten, die es gibt. Und auch selbst, wenn man nur das nehmen würde, also wie repressiv das häufig gehandhabt wird mit diesen Krankheitstagen, und jetzt gar nicht nur rein vom Arbeitgeber, sondern weil die Ressourcen so knapp sind. Ich habe selber mal in der Kita gejobbt, in der Krippe, ja, mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. Jeder weiß, wie unterbesetzt die sind. Und das ist, ich ziehe sowieso meinen Hut vor diesen Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, die in der Betreuung arbeiten und all diese Menschen, die dieses Land irgendwie zusammenhalten. Aber das ist einfach so krass, wie knapp diese Ressourcen sind. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich morgens aufwache und ich merke, es geht gar nichts. Ich bin richtig krank und ich muss trotzdem innerlich mit mir verhandeln, weil ich zum Beispiel weiß, sobald ich mich krank melde, müssen meine Kolleginnen oder meine Kollegen doppelt so viel arbeiten.
Naja.
Also die müssen das sozusagen bezahlen. Also das ist allein schon so ein ganz anderer Druck, finde ich. Oder, was ja auch viele Menschen haben, dass sie sagen, zum Beispiel, wenn sie selbstständig sind oder so, wenn ich mich heute krank melde, muss ich das morgen nachholen. Also der Berg wird nur größer. Und das ist natürlich auch super, super schwierig. Da bin ich halt sehr, sehr privilegiert. Das ist auch einer der Riesenvorteile an meinem Job. Es gibt Menschen, die haben, während ich fliege oder für die Tage, wo ich aktiv fliege, Standby-Dienst. Das heißt, die sind in der Rufbereitschaft. Die sind nur dafür da, wenn ich mich krank melde, aktiviert zu werden und zum Flughafen zu fahren, meine Flüge zu übernehmen. Diese Leute werden immer vorgehalten im besten Fall. Also niemand würde mich dann irgendwie probieren, da so reinzureden, doch zu fliegen oder so. Auf gar keinen Fall. Also das ist, da ist eine unheimliche Freiheit. In dem Moment, wo ich mich krank melde, habe ich Ruhe. Da ruft keiner mehr an, keiner muss mehr arbeiten.
Ja, ist natürlich auch eine schöne Traumvorstellung, dass so etwas in jedem Beruf funktionieren würde. Aber es würde mental einfach so viel mit uns machen, wenn wir diese Freiheit hätten. Nicht abends schon mit dem Druck ins Bett zu gehen, oh Gott, ich muss für morgen fit sein. Ich kenne das leider sehr gut aus meiner Vergangenheit. Und es ist einfach ein sehr, sehr unschönes Gefühl, was sicherlich sehr, sehr viele kennen. Aber zurück zur Fliegerei. Du hast es gerade angesprochen, den Unterschied, eventuell bestehenden Unterschied zwischen Männern und Frauen in diesem Beruf. Ich will und muss, da du vor mir sitzt als Pilotin. Vielleicht habt ihr es gemerkt, es fällt mir schwer zu gendern, weil ich den Beruf Pilot einfach nur männlich konjugiert kenne. Ich habe noch nie vor dir eine Pilotin gesehen. Ich habe noch nie eine Pilotin gehört auf meinem Flug. Du sagst es auf Instagram mal ein bisschen ironisch. Hallo, wir sind weibliche Pilotinnen, aber keine Sorge, wir fliegen das Flugzeug nicht, oder doch?
Genau.
Wie weit geht die Gleichberechtigung tatsächlich in der Fliegerei?
Das kommt sehr auf den Blickwinkel an. Ich muss sagen, dass rein unter uns Crews ich mich in meiner Airline absolut gut aufgehoben fühle bei dem Thema Gleichberechtigung. Ich habe das noch nie erlebt, dass ich mit jemandem im Cockpit geflogen bin, der meine Kompetenz in irgendeiner Form angezweifelt hätte. Mhm. Vor allem nicht basierend auf meinem Geschlecht. Von daher habe ich das zum Glück noch nicht erfahren. Ich weiß aber, dass es ganz viele Frauen da draußen gibt, auch teilweise in anderen Ländern oder Kulturen, wo das gang und gäbe ist. Deshalb bin ich mir da meines Privilegs sehr bewusst. Von den Passagieren her kommt eigentlich nur positives Feedback, also auch sehr wohlwollend. Ich muss aber auch sagen, dass ich natürlich auch immer probiere, für diese Sichtbarkeit zu sorgen. Also ich mache dann bewusst auch Ansagen und so, weil ich immer finde, die können sich daran gewöhnen, dass auch Frauen Flugzeuge fliegen. Es gibt hin und wieder mal ja ganz vereinzelt Kritik oder ja, ne, wie man das eigentlich in anderen Jobs auch kennt, dann irgendwelche sexistischen Kommentare oder chauvinistisch oder so. Aber auch das ist zum Glück relativ selten, genau.
Wie klingt so eine Ansage, die du vorher machst, wenn du darauf aufmerksam machen möchtest?
Also ich stelle das jetzt nicht gesondert heraus, aber häufig ist es halt so, dass Passagiere gewohnt sind, wenn sie eine weibliche Stimme im Flugzeug hören, dass die aus der Kabine kommt. Also dass es eine Serviceansage ist. Und meine Ansage fängt meistens so an, dass ich sage, ja, meine Damen und Herren, liebe Kinder, nochmal ganz herzlich willkommen an Bord und guten Morgen aus dem Cockpit. Mein Name ist... Ich bin Neopilotin und ich fliege sie heute nach Amsterdam. Mhm. So, also einfach, um das so herauszustellen. Und dann kommt es natürlich drauf an, dann kommen natürlich Infos, kommen zum Flug und so weiter, weil es geht ja nicht um mich, es geht ja um den Flug. Aber ich lasse dann schon auch mal was einfließen, was dann aber unabhängig eigentlich vom Geschlecht ist, auch wenn ich jetzt weiß, dass die Landung vielleicht so ein bisschen windiger wird und es deshalb so vielleicht so ein bisschen schaukeln kann, was nicht sicherheitskritisch ist, aber was halt vielen Leuten ein bisschen Angst macht, dann sage ich auch, ja, dass man im Anflug mal hören kann, dass die Triebwerke mal mehr oder mal weniger arbeiten, weil ich hier vorne mal mehr oder mal weniger Gas gebe. Das ist ganz normal, wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit halten will. Cool. Sowas, ne, um dann halt die Ängste zu nehmen, so ein bisschen, dass sie sich drauf einstellen können. Und dadurch kommt es dann vielleicht auch so ein bisschen rüber, aber das ist jetzt nicht so mein Hauptaugenmerk, dass ich die Leute zutexten will, damit dass ich irgendwie eine Frau bin, die hier vorne sitzt. Also das ist ja dann auch nicht mein Job und ja, das brauche ich auch nicht. Also.
Aber wie schön wäre es, wenn man ab und zu mal mehr erklärt bekommen würde. Ne? Zum Beispiel dieser Moment, wenn ihr Gas gebt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt das richtige Vokabular benutze, aber ihr hebt, wir heben ab. Mit dem Flieger heben wir ab und dann kommt ja dieser Moment, wo der Schub nachlässt und man so ein bisschen zurücksackt. Ja. Und dass das völlig normal ist, habe ich selber erst auf reisereporter.de tatsächlich letztens gelesen.
Ja, das ist tatsächlich total normal. Also man braucht sozusagen ganz viel Schub, um von der Startbahn wegzukommen. Das hat damit zu tun, dass man ja erstmal aus dem Stillstand Geschwindigkeit aufbauen muss. Und das ist so ein bisschen wie wenn du jetzt, sagen wir, du würdest jetzt auf der Autobahn stehen, der Stau ist vorbei, alles vor dir ist frei und du würdest jetzt Gas geben, dann würdest du wahrscheinlich auch Vollgas geben und nicht nur ein bisschen.
Ja,
selbst wenn du vielleicht nur 100 fahren möchtest, du gibst erstmal Vollgas, weil das einfach die Zeit verkürzt, bis du auf 100 bist. Das geht einfach schneller. So ist das bei uns auch. So, und wenn wir einmal diese Geschwindigkeit haben und einmal abgehoben sind, dann brauchen wir nicht mehr maximalen Schub. Auch nicht fast maximalen Schub. Dann reicht ein gewisser Schub für die Geschwindigkeit, die wir fliegen, für die Steigrate, die wir brauchen. Und dann macht es einfach Sinn, das auch einzusparen. Also es macht keinen Sinn, die Triebwerke auf Anschlag laufen zu lassen. Aber du hast recht, das wissen viele nicht und die machen sich dann Sorgen. Aber es ist ein ganz normaler Ablauf, wie fast alles, was ich mir überhaupt vorstellen kann, wo sich Leute Gedanken drum machen. Es ist wirklich, gehe davon aus, es ist normal.
Ich mache das immer so, ich gucke immer die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter an und wenn die sich noch entspannt unterhalten und bei Turbulenzen, bei Wackeln, bei Geräuschen, ne, dann kriege ich bin ein sehr ängstlicher Mensch und ich kriege sehr schnell Panik und dann gucke ich die immer an und wenn die da ganz gechillt irgendwie ihr Essen oder sich unterhalten, dann denke ich, okay, es ist gerade, es kann ja nicht sein, sonst würden sie ja aufstehen und irgendwas machen.
Genau, so ist es, ja, absolut. Also das machen die wirklich jeden Tag und das ist auch eine gute Orientierungshilfe, ja.
Jetzt waren wir ja quasi schon in deinem Büro. Nimm uns doch bitte mal mit ins Cockpit.
Okay.
Erzähl mal ganz ehrlich, wie viele Knöpfe im Cockpit kennst du wirklich?
Alle. Also man muss dazu sagen, dass das sieht natürlich immer sehr so ja, so overwhelming aus, wenn man da alle Knöpfe sieht. Aber wir nutzen ja mitnichten jeden Tag jeden einzelnen Knopf. Also beispielsweise in unserem Cockpit vom Airbus, da gibt es, sieht man ja manchmal in meinen Videos, aber nicht immer, hinter unseren Sitzen die Wand, also die Rückwand, die ist auch voller kleiner Knöpfe. Und wenn man aber genau hinguckt, sind das alles nur Sicherungen. Also das sind Sicherungen wie bei dir zu Hause. Mhm. Ne? Aber da sind einfach viele Knöpfe, die sind dann für alle möglichen theoretischen Notfallszenarien, was man dann halt ja benutzen müsste. Aber die benutzen wir im Alltag nicht. Aber wir kennen sie natürlich alle, klar.
Okay. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Ein bisschen hast du schon beschrieben. Was macht ihr Piloten und Pilotinnen denn, bevor wir alle in den Flieger steigen?
Also wenn es nicht jetzt im Ausland aus dem Hotel losgeht, sondern eben an einem deutschen Flughafen, dann ist es so, dass wir meistens ungefähr 60 bis 90 Minuten vor Abflug uns zum Briefing treffen. Das bedeutet, dass erstmal die PilotInnen sich zum Briefing treffen und die Kabinencrew sich zu ihrem eigenen Briefing trifft und flugspezifische Sachen für den Tag bespricht. Sprich, wir Piloten gucken uns die Flugunterlagen für den Tag an, was ist geplant, wie ist das Wetter, wie ist der technische Status des Fliegers, in welcher Reiseflughöhe sind wir geplant, könnte es sein, dass es da wackelt laut Vorhersage oder nicht. Auch wieder alles dieses Vorwegdenken, Plan B und so weiter. Dann bestimmen wir für den Flug, der jetzt ansteht, eine Spritmenge, die wir tanken möchten, basierend auf all diesen Entscheidungen. Treffen uns mit der Kabinencrew und machen nochmal ein gemeinsames Briefing. Sprich, da sprechen wir auch darüber, was stehen heute für Besonderheiten an. Für die Kabine ist interessant, wie lang die Flugzeit beispielsweise ist. Oder ob es wackeln kann. Wenn ja, eher zum Beispiel erste Hälfte des Fluges, zweite Hälfte des Fluges, und dann können die auch den Service dementsprechend anpassen, dass sie das dann später machen oder früher. Und wenn das alles besprochen ist, fährt man dann raus aufs Vorfeld zum Flieger, bereitet den Flieger vor, guckt also, dass das ganze Equipment, was man so braucht, auch vorhanden ist, so diese ganzen Checks. Dann wird geboardet. Die Passagiere kommen also an Bord und also nachdem getankt ist, ist es meistens schon getankt, wenn wir am Flieger ankommen dann. Und dann, wenn alle da sind, das ganze Gepäck verladen ist, dann gehen die Türen zu und dann Abfahrt.
Cabin Crew ready for takeoff. Ich habe immer verstanden, Cab and Crew ready for takeoff und dachte immer, ihr nennt euch selber Cab.
Nein, es heißt, genau, das kommt auch so ein bisschen auf die Airline an, wie der Callout ist. Also bei den Airlines, wo ich bis jetzt geflogen bin, es waren verschiedene, da hieß der Callout immer Cabin Crew prepare for departure. Genau, und da geht es darum, dass die Kabine, auch das ist sehr interessant, der Callout ist nicht einfach so da nach dem Motto, jetzt kommt der Start, sondern in diesem Moment zieht sich die Kabinenbesatzung zurück und geht im Kopf durch, auch da wieder, Threat and Error Management. Was könnte jetzt beim Start schiefgehen? Was könnte passieren, wenn es, Gott bewahre, irgendwie zu einer Evakuierung kommt? Wo muss ich hin? Was ist meine Tür? Was mache ich als erstes? Wie sind die automatisierten Abläufe? Also die gehen das im Kopf durch, damit sie komplett ready sind, sollte irgendwas passieren. Und das ist der Grund für diesen Callout. Also auch da, man macht sich keine Gedanken darüber, wie viel um einen herum als Passagier nur zur Sicherheit da ist und wie viel wirklich getan wird.
Ja, deswegen sprechen wir darüber und ich werde auf jeden Fall auch noch die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter-Sicht hier im Podcast abdecken. Ich finde das extrem spannend und es sorgt ja auch dafür, dass wir uns mit Schritt für Schritt, wie ich es empfinde, immer sicherer fühlen. Also mir gibt es gerade ganz viel Sicherheit, was du so erzählst, was da alles so im Vorfeld, aber dann auch während des Fluges und im Nachhinein für unsere Sicherheit, für eure Sicherheit, ihr sitzt ja schließlich mit im Flugzeug, da getan wird.
Ach, das freut mich.
Jetzt weiß ich von den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern, dass die auch wild durcheinander gewürfelt werden in der Crew, also auch gar nicht wissen, mit wem sie da zusammenarbeiten. Ist das im Cockpit genauso oder gibt's da auch so Teams, die zusammenarbeiten?
Nee, das ist tatsächlich jeden Tag unterschiedlich oder immer für eine Tour dann. Aber selbst auf einer Tour kann sich das auch noch ändern. Also wenn man ein paar Tage unterwegs ist, dass dazwischen mal jemand tauscht. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir alle gut geschult sind in Sachen Kommunikation, was ich vorhin schon angesprochen habe, weil das sehr, sehr standardisiert ist, wie das alles abzulaufen hat, auch die ganzen Verfahren an Bord. Also es ist komplett durchchoreografiert. Zum Beispiel bei der Kabinenbesatzung gibt es ja welche, die vorne arbeiten und hinten arbeiten. Ja. Und jede Position hat eigene Aufgaben. Deshalb wird im Briefing vorne festgelegt, welche Position du fliegst, also vorne, hinten, links, rechts. Und basierend darauf spulst du deine Aufgaben für den Tag ab. Das ist wirklich komplett durchgeplant, bis hin zu, wer checkt diese ganzen Boxen und Trolleys in der Galley. Also man guckt, ob das Essen alles verladen wurde und so. Mhm. Ist jetzt nur ein Kabinenbeispiel, ne? Aber es ist vollkommen klar, wer das machen muss, an welcher Position. Und so ist das alles durchchoreografiert. Bei uns im Cockpit ist es auch so. Es ist völlig klar, es gibt Aufgaben, die macht der oder die Kapitänin. Es gibt Aufgaben, die mache ich als First Officer. Und es gibt dann nochmal Aufgaben, die variieren nach Pilot Flying oder Pilot Monitoring. Sprich, führe ich den Flug als fliegender Pilot durch oder bin ich derjenige, der anstatt dessen eben funkt und überwacht? Mhm. Da gibt es auch festgelegte Verfahren. Und dadurch, dass das alles so standardisiert ist und wir alle fit sein müssen, ist es möglich, dass wir komplett durchgewürfelt werden und ich jeden Tag mit Menschen fliege, die ich noch nie vorher gesehen habe, keinen Zweifel daran habe, dass sie das alle können und das wie so ein Zahnrad ineinander fasst.
Dann ist jeder Arbeitstag für dich quasi wie der erste Tag, weil man immer auf neue Menschen trifft. Ich empfinde das als total anstrengend. Ist das bei dir nicht so?
Ja und nein. Also man fliegt natürlich auch schon mal mit Leuten, die mit denen man schon mal geflogen ist. Das kommt auch sehr auf die Größe der Airline an. Also war mal 8 Jahre bei einer Airline, da hast du dich schon mit den Leuten auch angefreundet. Da hat man auch privat mal was gemacht oder ist öfter mal zusammengeflogen. Aber der Hintergrund ist tatsächlich der, dass wenn wir beide jetzt beste Freundinnen wären und jeden Tag zusammen fliegen würden, dann wäre die Chance sehr, sehr groß, dass wir irgendwann so ein bisschen unsere eigenen Verfahren entwickeln und das so ein bisschen abwandeln alles, weil wir kennen uns ja so gut, wir können das ja alle. Und dadurch, dass man eher das immer austauscht und da eine hohe Fluktuation ist, hält man diesen Standard und diese Verfahren ein, weil jeder weiß, wie es im Buch steht, wie es sein soll. Und da wird dann halt nicht so gemauschelt, weißt du, wie ich meine? Also das schleift sich nicht so ein.
Genau. Spannend, ja.
Ja.
Kann man denn während eines Langstreckenfluges, wenn wir alle 10 Stunden die Augen zumachen, auch mal die Augen zumachen als Pilot?
tatsächlich ja. Das ist ganz normal erlaubt, auch vom Gesetzgeber. Das nennt sich Controlled Napping. Da gibt es dann aber auch ganz bestimmte Sicherheitsvorkehrungen für. Also wenn einer von uns die Augen zumachen möchte, dann natürlich nur, wenn die andere Person sich komplett fit fühlt. Und dann sagen wir auch der Kabinenbesatzung Bescheid, damit die da auch Bescheid weiß, dass einer von uns jetzt die Augen zumacht. Das ist zeitlich limitiert. Also da gibt es sehr, sehr viele Sicherheitsnetze drumherum. Außerdem ist es ja auch so, dass wir auch verstärkte Routen fliegen, sprich, dass wir zu dritt im Cockpit sind bei besonders langen Flügen auf der Langstrecke. Und was viele da nicht wissen, ist, dass wir auf den Langstreckenfliegern tatsächlich Betten haben. Also wir haben kleine Schlafzimmer für die Crews, also Cockpit und Kabine. Und da hat man wirklich die Möglichkeit, sich hinzulegen, sich auch anzuschnallen dabei und zu schlafen tatsächlich. Also das ist ganz normal.
Schläfst du im Flieger besser als zu Hause?
ich schlafe tatsächlich gar nicht im Flieger, weil ich das mit dem Nappen nicht so gut kann. Okay. Also ich bin sowieso kein Mensch für kurze Nickerchen und von daher, wenn ich auf der Arbeit bin, dann bin ich immer komplett auf 100% und wenn ich dann zu Hause bin, bin ich total K.O.
Vielleicht wirst du das auf Langstrecke nochmal üben müssen.
So ist es, genau. Das wird eine der Herausforderungen.
Jetzt hast du gerade ganz viele Regeln angesprochen. Alles ist durch Regeln klar definiert bei euch. Gibt es denn auch Verkehrsregeln über den Wolken, so wie wir das aus dem Straßenverkehr kennen, rechts vor links?
Du lachst, tatsächlich gibt es das. Ja, ist wirklich so. Also grundsätzlich ist es natürlich so, anders als beim Auto, dass wir nicht durch Verkehrsregeln selber dafür sorgen, dass wir auf Abstand gehalten werden und nicht ineinander krachen, sondern das macht ja die Flugsicherung für uns. Also wir haben ja die Fluglotsen, die uns sagen, wo wir hinfliegen müssen und deren einziger Job ist es, genügend Abstand zwischen den Fliegern zu halten. Da sind wir natürlich zu verpflichtet. Aber tatsächlich gibt es auch so Regeln wie zum Beispiel rechts vor links, die jetzt, sag ich mal, sehr theoretisch sind, die im Alltag natürlich keine Anwendung finden. Aber du hast vielleicht schon mal gesehen, dass Verkehrsflugzeuge an den Enden der Tragflächen links und rechts so ein Licht haben. Also es gibt so flackernde Lichter, meistens in weiß, aber dann gibt es auch noch ein rotes Licht links und ein grünes Licht rechts.
Und Backbord jetzt, und Steuerbord.
Genau, das muss man jetzt sich so ein bisschen im Kopf vorstellen. Also stell dir mal vor, du würdest jetzt irgendwie geradeaus fliegen und von rechts käme ein Flugzeug. Ja, und wenn du dir das
vorstellst. Ich hoffe doch nicht. Auf gleicher Höhe.
Sagen wir, das ist noch ganz weit entfernt, aber diese Lichter sieht man gut. Das ist, wie gesagt, ich möchte nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, das ist jetzt ein ganz theoretisches Beispiel. Das passiert in echt überhaupt nicht. Das ist wirklich einfach nur eine Basisregel, auch wieder das zehnte Sicherheitsnetz dahinter. Von rechts kommt ein Flugzeug weit entfernt. Dann würdest du ja die linke Tragfläche sehen. Stimmst du mir zu?
Da stimme ich dir zu. So weit reicht das mathematische Gedächtnis bei mir dann tatsächlich noch.
Genau, du kommst von rechts kommt dieser Flieger und dann siehst du die linke Tragfläche mit einem roten Licht. Und warum siehst du ein rotes Licht? Weil rotes Licht in Anführungszeichen heißt Stopp, denn es ist tatsächlich rechts vor links. Wenn du ein rotes Licht siehst, hast du sozusagen rot. Wenn der Flieger von links kommt, siehst du an der rechten Tragfläche ein grünes Licht. Was bedeutet, immer noch rechts vor links, aber du bist diejenige, die Vorfahrt hat.
Können wir das bei den Autos bitte auch machen? Dann würde es wahrscheinlich weniger Unfälle geben, wenn in den Blinkern schon die Ampel verbaut wäre.
So ungefähr, genau. Also das war jetzt nur speziell für deine Frage. Wie gesagt, in echt kommt das nie zum Tragen, aber das ist halt so ein ganz nettes Relikt.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte das mal in einem Langstreckenflug auch, dass der Pilot am Ende, wieder männlich konjugiert, der sich total gefreut hat. Ich glaube, es ging das längste, was es gibt wahrscheinlich, Neuseeland, Deutschland, 2x12 Stunden. Und der Pilot hat sich total gefreut, weil er sagte, wir sind jetzt noch vor dem anderen Flieger da, der gleichzeitig mit uns gestartet ist, weil wir eine Abkürzung nehmen konnten. Yes! Gibt es so Wettfliegen über den Wolken und gibt es Abkürzungen, die genommen werden können?
Es gibt auf jeden Fall Abkürzungen. Wir werden ja immer entlang von bestimmten Routen geführt von der Flugsicherung. Das sind so imaginäre Wegpunkte, die sind durch Koordinaten fixiert und dazwischen gibt es so eine Art Luftstraßen und die gehen auch mal so ein bisschen um die Ecke, so dass es nicht immer so der komplett direkte Weg ist von Start bis Ziel. Und wenn dann aber alles frei ist vor dir, dann kommt es häufig vor, dass eben der Fluglotse, die Fluglotsin halt dir dann einen sogenannten Direct gibt. Das heißt, du darfst dann abkürzen und direkt zu einem Wegpunkt weit vorausfliegen. Und das spart auch wirklich viel Zeit ein. Das manchmal fragen wir auch aktiv danach, wenn wir ein bisschen spät dran sind oder so. Von daher gibt es solche Abkürzungen schon. Und ich würde auch lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass man nicht manchmal so ein bisschen rausschielt, wenn da jetzt ein Flieger ist, der wirklich in die gleiche Richtung fliegt über Stunden und die ganze Zeit 2000 Fuß über allem ist. Also so sind so 600 Meter ungefähr, und die ganze Zeit so ein bisschen, so ein Tick vor einem ist oder so, dass man halt vielleicht mal überlegt, also wir würden jetzt nicht groß Sprit verbrennen, nur dafür, das wäre jetzt auch unprofessionell, aber manchmal sieht man, dass man zum Beispiel so einen minimalen Unterschied in der Geschwindigkeit hat von Natur aus, dass er einfach eine andere Geschwindigkeit fliegt als wir und dass man immer näher kommt und irgendwann hat man ihn. Natürlich ist da so eine kindliche Freude manchmal, aber wie gesagt, das führt jetzt nicht so weit, dass man da jetzt irgendwie extra noch Sprit in die Atmosphäre bläst für oder so. Aber ein bisschen Spaß darf ja auch sein.
Genau, absolut. Und die Sicherheit steht ja immer an vorderster Stelle, wie du schon gesagt hast. Ich würde so gerne nochmal auf die Mythen zu sprechen kommen. Du hast schon ein bisschen die Turbulenzen angesprochen und immer wieder gesagt, wir müssen uns wirklich keine Sorgen machen. Aber wann fängst du an, dir Sorgen zu machen im Flieger?
Das ist jetzt eine schwere Frage. Also, es ist eine sehr abstrakte Frage. Ich überlege gerade, ob ich schon mal in dieser Situation war. Es ist ja so, dass wir jeden Tag dafür arbeiten, dass es dazu nicht kommt. Und ich habe gerade schon erzählt, dass wir immer gedanklich vor dem Flugzeug sind und überlegen, was als nächstes passiert. Also das meiste ist einfach nur antizipieren. Und wenn da jetzt ein Szenario ist, was einem nicht gefällt, dann hat man ja eh schon den Plan B dafür ausgearbeitet oder arbeitet nochmal ganz aktiv an einem Plan C, bespricht den dann auch und ändert dann den Plan auch häufig, ne? Also das kann schon passieren. Also wenn uns das Wetter am Zielflughafen wirklich nicht gefällt, und zwar so, dass wir auch nicht mal einen Anflug probieren können, sondern wo wir einfach sagen, das machen wir gar nicht, dann fliegen wir von vornherein zum Ausweichflughafen. Das sind solche Dinge, wo wir halt sagen, da wenden wir einfach bewusst die Gefahr vorher ab. Deshalb, um wirklich in eine Situation zu kommen, wo ich mir selber jetzt Sorgen mache in der aktuellen Situation, in der ich bin. Ich weiß nicht, ob das jemals vorgekommen ist, weil wie gesagt, unser Job ist, das im Vorhinein abzuwenden. Gerade in Europa sind wir ja sehr gesegnet, weil wir super viele Flughäfen haben unter uns. Aufs Ganze gesehen, es ist eine ganz, ganz hohe Flughafendichte. Das heißt, du hast eigentlich immer eine Möglichkeit, irgendwo runterzugehen oder ähnliches. Von daher, dass du dich im Vorfeld oder dass du in eine Situation kommst, wo du das Gefühl hast, da kommst du jetzt nicht mehr raus. Das ist, wie gesagt, mir persönlich noch nie passiert. Toi, toi, toi. Und dafür ist einfach dieser Mechanismus da, dass wir konstant diese Gefahren einzeln managen, abwägen und auch abwehren, damit wir eben nicht da reinkommen. Und nochmal, wenn die Situation so komplex wird oder so schwierig oder auch potenziell gefährlich, dass wir sagen, wir möchten das nicht und wir können das an der Stelle nicht mehr handeln oder managen, dann führen wir diesen Flug nicht durch oder wir brechen ihn eben ab und landen irgendwo. Punkt.
Ja. Das heißt, die Situationen, in denen wir uns unwohl fühlen, meistens ja, wenn es wackelt und Turbulenzen da sind, sind eigentlich gar nicht gefährlich.
Genau, also das sage ich tatsächlich auch immer in meinen Ansagen, gerade so in unseren europäischen Breiten hier, die Turbulenz, die wir hier erleben, die kann sich in der Kabine sehr unangenehm anfühlen. Fun Fact, das wissen auch viele nicht, je weiter hinten man sitzt, desto stärker sind die Turbulenzen. Also vor allem, wenn man in den letzten Reihen sitzt. Ich würde mich mit Flugangst immer, würde ich für Flugangst Passagiere immer empfehlen, möglichst vorne oder vielleicht in der Mitte des Flugzeugs einen Sitz zu buchen, aber nicht ganz hinten.
Mhm.
Aber nochmal
wie in der Achterbahn.
Ist das so? Das weiß ich zum Beispiel nicht, weil ich Achterbahn überhaupt
echt?
Nicht mag. Ja, das, damit kann ich überhaupt nicht.
Eine aber Pilotin, die Achterbahn nicht mag. Für mich ist Fliegen wie Achterbahn fahren, weil es einfach,
echt? Oh,
es ist einfach so ungewiss und es ist so wackelig. Und aber ja, in der Achterbahn habe ich, ich weiß ja, ich bin jetzt keine Ingenieurin, aber aus meinen jahrelangen Studien geht hervor, dass es hinten am meisten im Bauch kribbelt.
Das kann gut sein. Ich weiß es nicht. Ich habe da einfach keinen Spaß dran. Ich weiß auch nicht warum. Aber genau, im Flugzeug ist es halt tatsächlich so. Und die Turbulenz, die Art von Turbulenzen, die wir so für üblich in Europa erleben, die fühlen sich unangenehm an. Und da kann man vielleicht, wenn man unsicher ist, auch mal Angst bekommen. Aber die sind überhaupt nicht gefährlich. Das ist wirklich eine reine Komfortfrage. Und das sage ich auch häufig dann in meinen Ansagen. Also das Flugzeug, das hält wesentlich mehr aus, als wir Menschen, denen halt oft dann schlecht wird und dass wir uns irgendwie übergeben müssen oder sonstiges. Der Flieger, der hält wahnsinnig viel aus. Das juckt den überhaupt nicht. Ne? Und natürlich probieren wir dann auch, wenn es irgendwie möglich ist, eine andere Flughöhe zu bekommen oder irgendwie auszuweichen, dass wir möglichst nicht durch dieses Gebiet fliegen, weil wir natürlich auch möchten, dass sich die Menschen bei uns an Bord wohlfühlen. Aber manchmal lässt es sich nicht ganz vermeiden und dann machen wir meistens auch eine Ansage. Es ist letztendlich wie, wenn man mit einem Auto über so einen ruckeligen Feldweg fährt. Das ist alles. Also es ist wirklich eher ein Komfortthema als ein Sicherheitsthema.
Spannend. Wie schlimm ist es denn, um nochmal so einen Mythos aufzugreifen, oder Mythos ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber wie schlimm ist es, wenn ich mein Handy nicht in den Flugmodus schalte?
Das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich vor allem eine gesetzliche Vorgabe, dass man dazu verpflichtet ist. Deshalb gibt es halt diese Ansage. Und der Grund, warum das gemacht wird, ist, weil die ganzen Funkverbindungen im Cockpit gestört werden können durch diese Radiowellen. Mhm. Es ist zwar heute auch nicht mehr so wie früher, sowohl von der Handytechnik als auch von der Flugzeugtechnik. Trotzdem ist es einfach so, dass es super wichtig ist, sich an die Vorgaben der Kabinenbesatzung zu halten, also wenn diese Durchsage kommt, das auch wirklich zu machen, wie bei so vielen anderen Vorgaben auch. Also das ist wirklich wichtig, da auch zuzuhören, weil jeder Satz, der da gesagt wird, der hat einen ganz bestimmten Grund. Und ich habe ja gerade schon mal angesprochen, dass es wirklich immer der eigenen Sicherheit dient. Also niemand möchte einen da ärgern oder so. Das ist so ein Flug ist ein Serviceprodukt. Man möchte die beste Erfahrung für den Kunden oder für die Passagiere ermöglichen und probiert wirklich, es so angenehm wie möglich zu machen. Und wenn dann solche Durchsagen kommen, dann muss es leider sein, ja.
Bekommst du denn überhaupt was mit von den Passagieren, wenn du im Cockpit bist? Gibt's so schöne Erlebnisse, die du mitbekommst? Heiratsanträge über solche Dinge?
Ja, also erstmal ist es so, dass man selber das ja auch so ein bisschen mit in der Hand hat, wie nah man an den Passagieren sein möchte. Also ich mache eben meistens auch Ansagen. Mir ist es wichtig, auch diesen Kontakt zu haben und auch diesen Servicegedanken an Bord zu leben. Dazu kommt, dass ich mich meistens, wenn es die Zeit erlaubt, auch gerne in die Tür stelle zur Verabschiedung und mal Hallo sage, damit die Leute auch so ein Bild haben irgendwie zu der Stimme. Also es ist ja häufig so, dass wir da sehr, sehr gesichtslos sind durch die Tür. Ne? Das möchte auch nicht jeder von uns, aber es ist leider von der Anatomie des Flugzeugs so. Von daher kann man da so ein bisschen Einfluss nehmen und diese Nähe suchen. Und für mich, so wie für ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen auch aus dem Cockpit, ist es immer super schön, wenn Passagiere mal Hallo sagen, entweder vorm Start oder eben nach der Landung, wie ich schon gesagt habe, während Boarding oder Deboarding. Mal Hallo sagen. Also vor allem Kinder ist natürlich immer ein Highlight, wenn Kinder das Cockpit sehen wollen, immer herzlich willkommen. passiert manchmal, dass wir leider arbeiten müssen, dann geht's nicht, aber auf jeden Fall immer fragen bei der Kabine. Es können natürlich auch Erwachsene machen, vor allem, wie gesagt, Menschen mit Flugangst, aber wenn auch wenn man so einfach interessiert sind, wir haben Luftfahrtbegeisterte einfach mal dabei, die wollen einfach mal gucken und denen kann man dann mal alle Lichter zeigen und so. Also dafür ist eigentlich immer Zeit und das freut mich auch total. Und Heiratsanträge hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ich überlege gerade, aber es gibt schon viele schöne Momente an Bord und sowas wie Junggesellenabschiede und so hat man dann natürlich auch. Also das ist dann nur der nächste Schritt, so genau.
Die sind dann meistens für die Turbulenzen verantwortlich, ja. Nicht die Luft.
Kann passieren, genau.
Was ist denn der schönste Moment, wenn du es überhaupt skalieren kannst, der schönste Moment, an den du dich erinnerst, von der Flugstrecke her? Gibt es schöne Ausblicke von oben über Deutschland?
Ja, total. Deutschland ist ein wunderschönes Land von oben. Man ist auch immer wieder erstaunt, wie grün Deutschland ist. Also gerade wenn man in so urbanen Gebieten wohnt, dann denkt man, alles ist nur Stadt. Aber Deutschland ist wunderschön grün. Deutschland hat große Wälder wie den Schwarzwald, die ganzen Flüsse, die du von oben sehen kannst. Du kannst die Städte erkennen, natürlich besonders bei Nacht, diese ganzen Stadtlichter. Das ist Wahnsinn. Also wenn manchmal bei guter Sicht, wenn man gen Norden fliegt und jetzt im Sommer alles sehen kann, dann kannst du auch Nord- und Ostsee gleichzeitig sehen, inklusive der ganzen Inseln. Und das ist halt schon sehr, sehr besonders. Also das ist wirklich was, da tue ich mich sogar mit einer Top 10 schwer, weil ich habe auch ein Faible für sowas. Ne, manche sind einfach da nicht so, dass sie das total begeistert oder so oder vielleicht auch normal geworden. Aber ich bin wirklich wie so ein Kind im Süßigkeitenladen, wie man so sagt. Ne? Also ich kann das immer nicht fassen, wie schön das alles da draußen ist und nervt die Kollegen manchmal ein bisschen, wenn sie sagen, das gibt's doch nicht, guck doch mal.
Kenne ich schon, meine Güte, ich sehe es zum tausendsten Mal.
Ja, also so schlimm ist es bei denen nicht, aber ich bin schon immer sehr on fire doch.
Schön. Welcher Airport ist denn für dich bisher eine Herausforderung gewesen? Gibt's das oder haben wir hier in Deutschland sehr, sehr nette Landebahn?
Hier in Deutschland ist eigentlich die Infrastruktur ziemlich gut. Herausfordernd, also mein herausforderndster Airport bis jetzt war Innsbruck in Österreich. Mhm. Das wissen viele Nichtflieger nicht, aber das ist ein ganz besonderer Platz. Dadurch, dass er im Inntal liegt und ganz hohe Berge einmal ringsrum hat, ist das super, super anspruchsvoll, dahin zu fliegen. Und ich kenne auch gar nicht so viele Piloten, die da schon hingeflogen sind, weil du da so ganz besondere Ausbildungen für brauchst und Berechtigungen, weil die Winde sich da sehr ändern. Da gibt's ja den Föhnwind.
Ja.
Da kann es sein, dass du im Anflug bist, dann ist eine neue Windmeldung, dann ist er über unseren Limits für Seitenwind und 2 Sekunden später ist er wieder drunter. Also du musst sehr gut darauf achten, dass du da auch alle Limits einhältst, alle Sicherheitsverfahren einhältst, aber macht auch super Spaß. Und im Winter, Julia, Winter Wonderland, es ist so unfassbar schön da.
Absolut, ja. Kriegt ihr es eigentlich mit, wenn Passagiere nach der Landung klatschen?
Ja und nein. Also die Kabinencrew, die kriegen das meistens mit. Es kommt ein bisschen darauf an. Wir machen ja nach der Landung diesen Umkehrschub auf. Also das, was einmal so laut wird an den Triebwerken. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
Ja,
dann wird es einmal so, ne? Und damit bremsen wir auch so ein bisschen. Und das übertönt das meistens. Also das zusammen mit der geschlossenen Cockpit-Tür, da passiert es mir manchmal, dass die Kabinencrew dann nachher sagt, ja, hast du gehört, die haben alle geklatscht für deine Landung. Und ich sage dann, nein, habe ich nicht gehört.
Oh nein. Also wir sollten lauter applaudieren
in
Zukunft.
Nein, um Gottes Willen, ihr müsst überhaupt nicht klatschen, weil wir freuen uns total, aber müsst ihr natürlich überhaupt nicht. Also das, ja, wir freuen uns über jeden, der an Bord ist und genau.
Und ich freue mich, hoffentlich auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du uns heute ein ganz neues Bild vom Fliegen vermittelt hast, für mich zumindest. Ich durfte als Kind und auch als Erwachsene, auch weil ich nie gefragt habe, auch da hast du mich jetzt nochmal motiviert, noch nie ins Cockpit und war mal in einem Flugsimulator und habe das Flugzeug sehr häufig gegen den Berg schellen lassen, weil es ist schwerer als man denkt. Aber noch nie so einen schönen Blick bekommen auf die Welt von oben und auf deinen Arbeitsbereich. Vielen Dank, dass du bei uns warst und dass du uns all diese Geschichten erzählt hast.
Ich danke dir sehr für die Einladung. Es war mir ein totales Vergnügen. Schön, dass wir quatschen konnten und ganz lieben Dank.
Ja, und schön, dass auch ihr bei unserem kleinen Kaffeeklatsch im Cockpit mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schenkt Wie reist du schnell noch eine Spitzenbewertung, damit wir auch mit unserem schönen Podcast noch mehr abheben können. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über Raya oder ihr weiterhin gern folgen wollt bei ihren Flügen rund um die Welt, dann schaut einfach in die Shownotes, da verlinke ich euch ihren Social-Media-Account und auch noch ein paar interessante Artikel rund ums Fliegen auf reisereporter.de, damit ihr ein bisschen was zu lesen habt, bis dann in 2 Wochen unsere neue Folge rauskommt. Ich freue mich schon auf die nächste Reiseform und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut. Ciao.